Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon Henning Hubert. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu diesen Themen. Symbolbilder zum Text, welche sind falsch oder zumindest irreführend? Trumps Rassismus, zu welcher Art von Liedsätzen führen seine Tweets? Und? Auch lokal mal tiefer graben, der Erfolg der britischen Online-Genossenschaft The Bristol Cable. Zuerst aber Facebook. Soll eine 5 Milliarden Dollar Strafe zahlen. Trifft sie das soziale Netzwerk wirklich? Die Buße geht nach Medienberichten an die Verbraucherschutzbehörde FTC als eine Folge aus dem Datenskandal Cambridge Analytica. Zunächst aus den USA Nicole Markwald über den möglichen Vergleich.
Die Behörde hatte im vergangenen Jahr Ermittlungen gegen den Konzern eingeleitet. Der Vorwurf: Facebook habe gegen eine Verpflichtung zu mehr Datenschutz verstoßen. 2011 hatte der Konzern zugesichert, keine Informationen von Nutzern ohne ihre Zustimmung weiterzugeben. Im Fall Cambridge Analytica ist aber genau das passiert. Ein Entwickler einer Umfrage-App hatte dabei heimlich Informationen von über 50 Millionen Facebook-Nutzern an die Datenanalysefirma weitergegeben. Facebook könnte einen solchen Betrag leicht verdauen. Das Online-Netzwerk hat Geldreserven von über 45 Milliarden Dollar. Deshalb stößt die Höhe der möglichen Strafe auf Kritik. Das sei lediglich so lästig wie ein Mückenstich für ein Unternehmen dieser Größe, so der demokratische Senator Ron Wyden aus Oregon. Weder die Federal Trade Commission noch Facebook haben sich bislang zu dem Vergleich geäußert.
Einerseits also eine absolute Rekordsumme, dieser Vergleich bzw. die vorgesehene Strafe für das soziale Netzwerk. Andererseits klettert nach diesen Berichten die Facebook-Aktie auf ein neues Jahreshoch. Ich frage jetzt Ingrid Brodnik. Sie ist Kolumnistin beim österreichischen Nachrichtenmagazin Profil und Expertin für Digitalthemen. Frau Brodnik, wie geht das denn zusammen?
Man muss wirklich sagen, Facebook ist glimpflich davongekommen. 5 Milliarden Dollar ist natürlich immens. Kaum ein Unternehmen kann sich so etwas leisten. Aber bedenken Sie nur, allein im ersten Quartal 2019 hat Facebook 15 Milliarden Dollar mit Werbung eingenommen. Und diese Entscheidung ist für Facebook sehr günstig. Warum? Weil das Geschäftsmodell an sich nicht in Frage gestellt wird. Es hätte auch sein können, dass die FTC hier Auflagen macht, gewisse Dinge verbietet. Da hat jetzt Facebook Glück gehabt und prompt ist der Aktienkurs nach der Entscheidung gestiegen. Das zeigt, auch die Aktionäre haben das Gefühl, Facebook läuft weiterhin gut, also das Geschäft dort.
Ihre Einschätzung, sind die 5 Milliarden US-Dollar jetzt ein Vergleich oder eine Strafe?
Sie sind ein Vergleich, mal grundsätzlich. Das heißt, es ist auch keine Strafe in dem Sinne, dass es für andere Unternehmen jetzt wirklich eine Strahlkraft hätte. Was es vor allem ist, ist, die USA schaut hin, das ist schon ein Zeichen. Wir hatten in den letzten Jahren etliche wachsende Geldbußen, auch in Europa, auch gegen Google zum Beispiel. Das Problem ist aber, Unternehmen wie Facebook und Google, sie haben so eine hohe Umsatzrentabilität, das heißt, sie machen so viel Geld, dass die Geldstrafen womöglich gar nicht spüren. Ich persönlich glaube, die Behörden müssen umdenken. Was wir brauchen, sind nicht unbedingt Geldbußen bei so profitablen Unternehmen, sondern klare Regeln, wo die Grenze ist. Und da hat sich die FTC jetzt zurückgehalten, also das ist durchaus praktisch für Facebook. Es hätte ganz viel schlimmer kommen können für Sie.
In Deutschland geht das Bundeskartellamt gegen Facebook wegen seiner Zusammenführung von Daten vor. Was ist denn da Ihre Einschätzung? Welches Vorgehen bringt was?
Das ist ganz interessant, dass Sie das ansprechen. Das ist genau der andere Weg. Wir haben diese zwei Schulen. Die eine Schule ist, man verhängt hohe Strafen. Auch auf europäischer Wettbewerbsebene hat zum Beispiel Google schon hohe Milliardenstrafen bekommen. Und das deutsche Bundeskartellamt, das fällt anders auf. Das hat Vorgaben gemacht, dass Facebook Daten nicht verknüpfen kann. Also da ist die Idee, dass man das Geschäftsmodell ein bisschen einschränkt, dass man inhaltliche Auflagen gibt. Und ich muss sagen, ich halte das sehr viel auf den Weg des Bundeskartellamts. Mir scheint, die haben das Geschäftsmodell verstanden. Was wir brauchen, ist eine gewisse Grenze, was datenmächtige Unternehmen tun dürfen. Und ich glaube, dass hier langsam, vielleicht auch unter Federführung Deutschlands, ein Umdenken stattfindet, dass man sagt, inhaltlich darf nicht alles erlaubt sein, es muss Grenzen geben.
Und trotz dieser Rekordbuße, wer oder was ist denn jetzt diese Federal Trade Commission, FTC, wie ist die zusammengesetzt?
Die FTC ist einerseits politisch besetzt, das heißt, es gibt dort Stimmen der Demokraten, Stimmen der Republikaner. Die Demokraten waren hier ja viel kritischer, die wollten das so nicht. Und die FTC ist auch in zwei Punkten interessant. Sie ist sowohl für Konsumentenschutz als auch für Wettbewerbsrecht in den USA zuständig. Und da sehen wir, die FTC hätte viel weitreichendere Einschnitte machen können. Die kann zum Beispiel auch sagen, wenn etwas verboten ist, eine Art des Datensammelns hätte sie verbieten können. Die FTC hat auch als Wettbewerbsbehörde viel mehr Macht. In Wirklichkeit ist auch das in den USA nur der Beginn. Sie haben es vielleicht verfolgt, Elizabeth Warren als Präsidentschaftskandidatin, als Kandidatin, die vielleicht für die Demokraten antreten möchte, die möchte Facebook zerschlagen. Auch Chris Hughes, der Mitgründer Facebook, sagt, es reicht nicht, solche kleinen Strafen, kleine Schritte, Facebook gehört zerschlagen. Also dieser Schritt der FTC war jetzt eher zurückhaltend, zwar irre viel Geld, aber keine inhaltlichen Auflagen. Auch in den USA neigt die Debatte immer härter zu werden. In den USA ist aber die Frage, wird Facebook zerschlagen? Man kann so sehen, die Behörden machen mehr und mehr, sie verlangen Geld, aber was sie bisher noch nicht gemacht haben, schon gar nicht in den USA, ist inhaltliche Auflagen zu setzen. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren kommen.
Danke, die Einschätzung von Ingrid Brodnik aus Wien, Kolumnistin beim Nachrichtenmagazin Profil. Danke nach Wien. Wir erleben eine Bilderinflation, vor allem online. Zu jedem Text, zu jedem Thema erscheinen Fotos. Schließlich erzeugen sie Aufmerksamkeit, sollen anziehen, zu genauerem Hinsehen anregen. Doch genau dann, bei genauerem Hinsehen, stellt sich oft heraus, das Foto hat nicht direkt etwas mit dem Text oder dem beschriebenen Ereignis zu tun. Es war nur ein Symbolbild. Wie fordert der bestehende Zwang zum Bild Redaktionen heraus? Welche Kriterien gelten für geeignete Bilder? Was sollten Nutzer beachten? Klaus-Martin Höfer hat zu diesen Fragen recherchiert.
Zu Besuch in der Bildredaktion der dpa, der Deutschen Presseagentur. Ein gutes Dutzend Redakteure sichten dort Bilder, die Fotografen zugeliefert haben. 1100 Bilder werden davon jeden Tag an die Kunden verteilt, an Zeitungen, Zeitschriften, Internetportale und Rundfunkanstalten. Diese haben inzwischen im Archiv des Tochterunternehmens dpa Picture Alliance Zugriff auf 21 Millionen Fotos. Täglich muss eine Nachrichtenagentur wie die dpa Themen bebildern, über die in Politik und Gesellschaft diskutiert wird. Nicht immer sind es dann konkrete Ereignisse, die dann das Motiv liefern, zum Beispiel bei der Energiewende. Per Gremm, Leiter der Fotoredaktion.
Und dafür eignen sich eben halt solche Bilder, wie man hier sieht, von einer Stromtrasse. Und das steht symbolisch für ganz viele Dinge, die mit Energie zu tun haben in Deutschland. Wir sehen einen orangefarbenen, gelben Himmel und als schwarze Silhouetten die Strommasten in diesem Bild.
Ein Foto einer Überlandleitung zu zeigen, verweist eher auf quer durchs Land geplante Stromautobahnen, aber nicht so sehr auf eine dezentrale Stromerzeugung, bei der die Energie nahe am Verbraucher gewonnen und nur über kurze Wege durch ein Kabel transportiert wird. Ob da nicht ein Symbolfoto die Denkrichtung vorgibt? Lars Bauernschmidt ist Professor für Bildjournalismus an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Er unterrichtet dort angehende Fotojournalisten.
Komplexe Themen, nehmen wir einfach nur sowas wie eine Rentenerhöhung oder Binnenmigration in Deutschland, lässt sich kaum in einem Bild darstellen. Das sind Entwicklungen, die über bestimmte Zeiträume gehen. Das sind Themen, die verschiedene Facetten haben. Ein Bild kann das nicht leisten.
Dennoch nutzen Redaktionen täglich Bilder genau so, um Leser auf einen Text, auf ein Thema hinzuweisen. Kommunikationswissenschaftler sprechen von Schlüsselbildern, weil diese Bilder einen visuellen Schlüssel zur Nachricht liefern, indem sie zentrale Informationen auf einen visuellen Kern verdichten. Stefanie Geise forscht an der Universität Münster zu diesem Thema.
Es wird eben eine bestimmte Vereinfachung gewählt, bei der ein typischer Vertreter eines Ereignisses oder einer beispielsweise Bevölkerungsgruppe herausgepickt wird. Und das Ereignis oder die Gruppe wird an diesem spezifischen, typischen Vertreter verdeutlicht. Das heißt, einer steht für alle.
Wenn es etwa um Wissenschaftler geht, verwenden Redaktionen oft pauschal Fotos von in Laborkitteln gekleideten Forschern mit Reagenzgläsern in der Hand. Auch wenn dies nichts mit der Arbeit von Geistes- und Sozialwissenschaftlern zu tun hat.
Die Laborkittelwissenschaftler sind eben nicht alle Wissenschaftler und können auch nicht alle Informationen über alle Wissenschaftler transportieren, sondern sie sind eine stereotype Verdichtung.
Auch bei abstrakten Themen wie bei Berichten über Internet und Datenverkehr will die dpa-Fotoredaktion möglichst nah an dem sein, was auch tatsächlich irgendwo zu sehen ist. Zum Thema Cybersicherheit veröffentlichte die Agentur ein Foto aus einem Serverraum, wo Manipulationen an Rechnern und Festplatten für Unternehmen oder Organisationen fatale Folgen haben können.
Das ist ein gutes Beispiel für Cybersicherheit zum Beispiel hier. Hier sehen wir auf diesem Bild, genauso sieht es tatsächlich auch in so Serverräumen aus. Also das ist ein bisschen blaues Licht und man sieht hier an einem Netzwerk-Switch, Netzwerk-Stecker und Kabel. Und man sieht, okay, ist grün, da gehen Daten rein und raus, oder ist rot, da gehen keine Daten rein und raus.
Um dies zu verstehen und dann auch als passendes Foto auszuwählen, sei technisches Hintergrundwissen notwendig, meint Gremm. Zum Beispiel, als darüber berichtet wurde, dass ein junger Mann aus Hessen die Passwörter von Bundestagsabgeordneten ausgespäht hatte. dpa-Fotochef Per Gremm wunderte sich dann aber, als er auf Fernsehschirmen hintereinander gereihte Einsen und Nullen sah, als sehr allgemein gehaltenes Symbol für Computersprache.
Da hatten auch einige gedacht, okay, dann legen wir doch einfach ein Foto oder illustrieren wir das mit einem Foto des Binärcodes. Der hat damit natürlich nichts zu tun. Ja, aber man hat ihn dann doch in den Nachrichtensendungen oft als Hintergrundeinblendung gesehen. Das hat nichts mit dem Ausspähen von Passwörtern zu tun.
Per Gremm, Fotochef der dpa, im Beitrag von Klaus-Martin Höfer. Bei unserer Nachrichten-App DLF24 muss man nur ein Häkchen setzen, schon werden die Nachrichten ohne Bilder angezeigt. Und verlesen werden sie ja sowieso so, dass Sie im Kopf Ihre Bilder machen. Zur Berichterstattung über Donald Trump. Da gibt es im Kongress 4 Parlamentarierinnen der Demokraten mit Migrationshintergrund. Die kritisieren den US-Präsidenten häufig. Und da gibt es seit gestern einen Doppeltweet von Trump, der am Ende allgemein rät, statt Menschen in den USA zu erklären, wie Amerika regiert werden müsse, sollten sie stattdessen dahin gehen, wo sie hergekommen seien. Dort könnten sie dazu beitragen, ihre Heimatländer in Ordnung zu bringen. Das ist ein neuer Gipfel von nicht mehr verhülltem Rassismus in einem Konflikt Republikaner gegen Demokraten, Weiß gegen Schwarz. Warum schrieb in dieser Sache zunächst kaum ein Medium den Liedsatz »US-Präsident Trump hat sich rassistisch geäußert«? Die Frage ging an Marco Bertolaso, Nachrichtenchef des Deutschlandfunk.
Ganz große Frage, vielleicht mal ein paar Fragmente, eine Antwort. Das erste ist, glaube ich, wir müssen uns die verschiedenen Märkte mal angucken, ne? Die USA haben da eine ganz andere Rolle als wir. Wir wählen nicht Herrn Trump zum Präsidenten, wir beeinflussen da so gut wie gar nichts. Die Auseinandersetzung läuft in den USA. Die nächste große Frage, die wir uns in bewegten Zeiten sehr, sehr oft stellen in der Nachrichtenredaktion, ist, wo verläuft die Grenze zwischen Nachrichtenjournalismus und Aktivismus? Ist es erlaubt, selbst für gute Zwecke, die immer wieder angestrebte, sehr schwierige, objektive Rolle zu verlassen und mal so richtig draufzuhauen? Können wir das machen? Machen wir das für Klimaschutz und gegen Trump und dann noch für zwei andere? Und die dritte Frage ist natürlich, was bewirkt man damit? Es gibt neue Studien. Wir haben ja bei Trump sehr viel gelernt, allein schon an dem Wahlkampf, wo letztlich alle Medien durch Skandalisierung ihn ins Weiße Haus geschrieben haben. Inzwischen haben wir einigermaßen gesichert auch gelernt, dass die Auseinandersetzung mit den Fakten und das ständige Anprangern als Lügner und Rassist letztlich nur zu einer emotionalen Konsolidierung seiner Wählerbasis führt. Das ist sicherlich ein Befund, der allgemein nachdenklich macht im Umgang mit Populisten, von denen wir ja auch in Deutschland einige haben.
Wie verlief der Prozess innerhalb der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion? Also der DLF hat da gesendet und geschrieben, US-Präsident Trump hat mit einer Äußerung über 4 weibliche Abgeordnete der oppositionellen Demokraten Empörung ausgelöst. Also man berichtet über die Empörung und nicht über den Fakt erstmal an sich.
Naja, also in dem Satz, den Sie gerade eben zitiert haben, in dem ersten Satz, dem Liedsatz der Überschrift, da steht Trumps Äußerung natürlich schon noch vor der Empörung. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich entschieden, den Sachverhalt zu schildern. Und in der Meldung, ich habe sie mir nochmal angeschaut, kann man dann ja auch Reaktionen sehen, zum Beispiel auch von Frau Pelosi, der demokratischen Präsidentin des Repräsentantenhauses, die ja ganz klare Worte auch dafür findet. Ich denke im Augenblick, dass das möglicherweise unsere Rolle ganz gut beschreibt. Schon alle Akteure bedenken und abbilden, aber wir dürfen nicht zulassen, dass wir selber von vielen als Akteure in dieser Schlacht angesehen werden, denn dann verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit und dann können wir gar nichts mehr ausrichten.
Ich zitiere mal den Kollegen Brian Stelter, der ist Medienredakteur von CNN. Ja. Der kritisiert ja vor allem seine US-amerikanischen Kollegen. Reporter und Moderatoren stützten sich weitgehend auf Kritiker, vor allem Demokraten, und zitierten deren Rassismusvorwürfe. So drohe, dass die Bedeutung von Trumps Worten in einem parteipolitischen Nebel verloren geht. Das wäre dann sozusagen auch so dieser Rückzug auf die eine Seite sagt, die andere Seite sagt, he said, she said, dieses Prinzip.
Ja, davon halte ich natürlich auch nicht viel. Wir haben in den letzten Wochen ja auch eine ziemlich interessante Diskussion über die Talkshow-Sendungen in Deutschland gehabt. Ein interessanter Ergebnis ist ja, dass wir jetzt alle verstanden haben, dass es sinnlos ist, im Sinne einer angeblichen Ausgewogenheit zwei Menschen zusammenzubringen, von dem einer glaubt, die Erde sei eine Scheibe und der andere eben die Normalansicht vertritt. So kann es nicht gehen. Nochmal, wir sind nicht in den USA, wir sind nicht Teil der Auseinandersetzung dort, und hätten wir eine ähnliche Situation hier in Deutschland, dann, so denke ich, würden wir uns als Redaktion auf unseren staatsvertraglichen Auftrag besinnen. Wir sind dem Grundgesetz verpflichtet und würden dann schon deutlich machen, wenn Verstöße gegen relevante Grundrechte vorliegen. Wie zum Beispiel im Trump. Stellen Sie sich vor, wir hätten einen Regierungschef in Deutschland, der so argumentieren würde, dann würden wir dies auch kennzeichnen. Aber wir sind es eben nicht. Ich kann den Kollegen von CNN verstehen. Letztlich ist es aber auch ein Ausdruck dessen, dass wir alle noch etwas ratlos sind, wie der rechte Umgang mit populistischen Tendenzen auf Seiten der Medien zu sein hat.
Einschätzungen von Marco Bertolaso, Abteilungsleiter Zentrale Nachrichten beim Deutschlandfunk.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
In unserer Reihe Neues von nebenan schauen wir auf vielversprechende Ansätze im Lokaljournalismus. Reaktionen darauf, dass die klassische Lokalzeitung mit zurückgehenden Erlösen aus dem Anzeigengeschäft und sinkenden Auflagen zu kämpfen hat. Ein interessanter Ansatz kommt aus Südengland, aus der Stadt Bristol. Dort macht das Medienunternehmen The Bristol Cable die Leserschaft zum Miteigentümer und liefert am liebsten lokale Undercover-Stories. Ada von der Deken mit Stimmen zum Erfolg dieses Online-Mediums.
The Bristol Cable, a cooperative media organization, was the first to raise concerns.
Eine der jüngsten Recherchen der Online-Zeitung The Bristol Cable sorgt über die Stadtgrenzen hinaus für Aufsehen. Auch die BBC greift den Skandal auf. Im Zentrum steht der Chef einer Eiscreme-Firma, die über Bristol verteilt an beliebten touristischen Plätzen Verkaufsstände betrieben hatte. Die Mitarbeiter seien ausgebeutet worden. Ausweispapiere seien abgenommen worden, wenn überhaupt, sei nur ein äußerst geringer Lohn bezahlt worden. Ein Mitarbeiter von Bristol Cable hatte undercover für die Eisfirma gearbeitet und konnte aus erster Hand von gesetzeswidrigen Arbeitsbedingungen berichten und Kontakt zu Betroffenen aufbauen.
You're listening to a Bristol Cable investigation. Finally exposed, how the Presti ice cream boss kept men in slave-like conditions.
Die Story erschien zunächst online, gespickt mit vielen Audios und Videos. Die Arbeit des Medienstartups The Bristol Cable hatte dazu beigetragen, dass der Eisboss seine Geschäfte niederlegen musste. Eine solche jahrelange Recherche war möglich, weil die Mediengenossenschaft von den klassischen Zwängen im Nachrichtengeschäft abweicht und einen anderen Ansatz wagt, sagt Adam Cantwell-Corn, einer der Mitgründer.
Unser Geschäftsmodell basiert nicht darauf, täglich 5, 6, 10 oder 20 Artikel zu veröffentlichen, um online Werbeeinnahmen zu generieren. Das verschafft uns auch die Möglichkeit, uns für die Recherche langwieriger Themen viel Zeit zu nehmen. Natürlich gibt es auch im klassischen Lokaljournalismus gute Journalisten, aber das Geschäftsmodell erlaubt es ihnen in der Regel nicht, mal tiefer zu graben, Themen wirklich zu verfolgen oder mal aus einer Sackgasse wieder herauszufinden. Das alles können wir machen, und zwar gerade wegen unseres Geschäftsmodells.
Denn The Bristol Cable gehört den Lesern. Rund 2000 Eigentümer hat die Genossenschaft heute. Erst vor knapp 5 Jahren trommelten Adam Cantwell-Corn und seine 2 Mitgründer in einer Crowdfunding-Kampagne das Startkapital für das ungewöhnliche Medienunternehmen zusammen. Zusätzlich zum Online-Auftritt erscheint 4-mal im Jahr eine gedruckte Gratisausgabe der Genossenschaftszeitung, die in einer Auflage von 30.000 Stück verteilt wird. Das Konzept kommt gut an. Fragt man in Bristol auf der Straße nach The Bristol Cable, klingt das zum Beispiel so.
I like what they're doing. Feel like there's quite.
Ich mag, was die machen.
Wie Sie schreiben, finde ich sehr vertrauenswürdig. Sie zeigen einen anderen und manchmal womöglich ehrlicheren Blick auf die Themen.
Die packen auch kontroverse Themen an, arbeiten sich durch die Beweise durch und enthüllen Sachen, die sonst unentdeckt geblieben wären.
Für diese Leserin sei das der Grund gewesen, Mitglied bei der Mediengenossenschaft zu werden. Zwischen 1 und 3 Pfund kostet das im Monat. Dafür haben die Leser Mitspracherechte. Sie können zum Beispiel regelmäßig über die Gewichtung von Themen abstimmen. Eine enge Bindung zwischen Redaktion und den Genossenschaftsmitgliedern wird zudem bei Veranstaltungen gepflegt, auf denen abendfüllend über aktuelle Artikel diskutiert wird. Die Redaktion hat zudem ein eigenes Medientraining für Nachwuchsjournalisten aufgebaut. 8 Vollzeitkräfte plus freie Mitarbeiter sind für The Bristol Cable tätig. Die monatlichen Zahlungen der 2000 Mitglieder decken etwa 40% der Kosten. Der größere Anteil stammt aus einzelnen Rechercheförderungen, etwa von Stiftungen, die immer wieder neu beantragt werden müssen. Ein schwieriges Unterfangen, sagt Gründer Adam Cantwell-Korn.
Die Finanzierung bleibt schwierig, besonders im Lokaljournalismus. Da ist im Moment kein Geschäftsmodell so richtig tragfähig. Es geht eher darum, wie stark man scheitert. Das ist wirklich ein Riesenthema für den Journalismus in Großbritannien und darüber hinaus. Also versuchen wir hier, neue, verschiedene Lösungen für die Herausforderungen zu finden, wohlwissend, dass einige nicht funktionieren werden.
Die Medienmacher haben einen neuen, innovativen Ansatz gewagt. Auch wenn die Finanzierung die größte Herausforderung bleibt, die Mediengenossenschaft The Bristol Cable hat gezeigt, dass sich moderner, kritischer Journalismus auf lokaler Ebene umsetzen lässt und aufwendige Recherchen von den Lesern belohnt werden.
Ada von der Degen über The Bristol Cable. Und jetzt an die Ostseeküste.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Moin, mein Name ist Susanne Karkosser-Schwarz, ich bin Stadtredakteurin der Eckernförder Zeitung. Unser brandaktuelles Thema in der morgigen Ausgabe lautet Strandsprotte für Liebesschlösser. Weltweit verewigen Liebespaare ihre Beziehung per Liebesschloss an allen möglichen öffentlichen Einrichtungen. In Eckernförde an der Ostseeküste war dies bislang die Holzbrücke im Innenhafen. Das hatte die Stadtverwaltung untersagt. Man befürchtete Schäden am Brückengeländer durch rostende Schlösser. Ab sofort gibt es mit der Strandsprotte eine tolle Alternative. An der Promenade mit direktem Meerblick steht die Installation und bietet viel Platz für zahlreiche Schlösser verliebter Paare.
Das war Medias Res. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Details unter deutschlandfunk.de/mediasres. Und wenn Sie sich nicht loseisen, nach uns die Nachrichten ohne Symbolfotos und dann der Büchermarkt. Gisa Funk spricht mit C. Bernd Sucher über Mamsi und ich, die Auslieferung des Theaterkritikers an seine Mutter, die ihn, Zitat, verletzt, gepeinigt und verraten hat.